Der heutige Bibeltext steht in Micha Kapitel 5. Ich lese die Verse 1 bis 5. Ein Herrscher aus Bethlehem. Du Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Und er wird der Friede sein. Wenn die Assyrer unser Land überfallen und in unsere Burgen eindringen, werden wir 7 Heerführer und 8 fürstliche Männer gegen sie aufstellen. Wenn ihre Zeit gekommen ist, werden sie Assyrien und das Land Nimruds im Kampf besiegen. Unser König wird uns von den Assyrern befreien, wenn sie in unser Land eindringen und unsere Grenzen überschreiten.
Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe für die Adventszeit und die haben wir Großes Erwarten genannt. Und der Text, den ihr eben gehört habt von Gerd, der kommt aus einem Buch in der Bibel, das heißt Micha. Und Micha ist einer von den kleinen Propheten im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel. Prophet sein ist jetzt nicht gerade der aktuelle Trendberuf. Ich glaube, das kommt sogar noch nach Pastor. Propheten waren Leute mit einem Auftrag von Gott. Und zwar sollten sie eine Botschaft von Gott an das Volk weitergeben. Und das war auch schon damals eigentlich ein eher wenig attraktiver Job. Die mussten nämlich zum Teil Dinge anprangern, die Gott missfallen. Zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit, Dinge, die Einzelpersonen getan haben oder das Volk als Ganzes. Das heißt, die waren eher weit unten auf der Beliebtheitsskala. Und Micha war einer von diesen Propheten und er war einer von den kleinen Propheten. Und kleine Propheten ist keine Aussage über die Körpergröße der Propheten, sondern diese Botschaften, die die Propheten weitergegeben haben, die wurden aufgeschrieben in Büchern. Und diese Bücher sind unterschiedlich lang. Und die kleinen Propheten sind die kurzen Bücher. Das heißt, Micha ist ein relativ kurzes Buch, sind nur ein paar Seiten und es gibt 12 von diesen kleinen Propheten. Luther hat mal sinngemäß gesagt, die Propheten haben eine komische Art, sich auszudrücken. Wie Leute, die anstatt der Reihe nach vorzugehen, von einem Punkt zum anderen springen, sodass man nicht daraus schlau wird oder sehen kann, worauf sie hinaus wollen. Wenn schon der Luther das gesagt hat, dann können wir ganz beruhigt sein, wenn dieser Text uns erstmal ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben in meiner Kleingruppe mal zusammen im Sommer das Buch Micha parallel gelesen. Und da waren die ersten Reaktionen genauso. Hä? Ich verstehe nichts. Ich verstehe nur Bahnhof. Und vielleicht ist es dir auch ähnlich gegangen. Vielleicht geht es dir allgemein so, wenn du die Bibel liest. Dass du sagst, ich finde da einfach keinen Zugang. Das ist so komisch und so fremd und so weit weg von mir. Und warum sollten wir uns mit einem fremden Text von einem fremden Autor in einem fremden Buch, in einer fremden Sprache, aus einer fremden Kultur, mit fremden Völkern, aus einer fremden Zeit über ein fremdes Thema und einen fremden Glauben Gedanken machen? Macht Weihnachten nicht aus, dass es um das Gewohnte und Vertraute geht? Das gleiche Essen wie letztes Jahr, die gleichen Lieder wie letztes Jahr, die gleiche Deko, die gleichen Traditionen, die gleiche Stimmung, die gleichen Familienangehörigen. Nur bei den Geschenken sollen es dann nicht die gleichen sein. Aber insgesamt macht das doch Weihnachten aus, dass wir wieder diese Stimmung bekommen. Es war wie letztes Jahr, es war wie immer. Warum also an Weihnachten sich mit so etwas Fremdem auseinandersetzen? Ich glaube, dass Traditionen wichtig sind, gut sind. Ich liebe Weihnachten, wie es immer war. Nur das allererste Weihnachten war nicht, wie es immer war, weil es da noch keine Weihnachtstradition gab. Ursprünglich war Weihnachten ein Aufeinandertreffen von total verschiedenen Welten, von fremden Welten. Das war das Verbinden von Kategorien, die bis dahin niemand zusammengedacht hat. Gott und Mensch. Zwei völlig verschiedene Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Und an Weihnachten wird Gott Mensch. Und da kommen Kategorien zusammen, die eigentlich immer getrennt gedacht wurden. Da kommen zwei fremde Welten zusammen. Das bedeutet, wenn wir über Weihnachten nachdenken wollen, dann erfordert das, dass wir uns für eine fremde Welt öffnen, dass wir uns auf was Neues einlassen, dass wir bereit sind, uns überraschen zu lassen, dass wir bereit sind, unsere Welt auf den Kopf stellen zu lassen. Und Gott macht es nicht nur damals an Weihnachten, sondern er macht es immer wieder, wenn er durch die Bibel zu uns spricht. Denn die Bibel ist, wie wir, denke ich, gemerkt haben, auf den ersten Blick befremdlich, auf den ersten Blick anders. Meine Eltern haben eine Pflegetochter aus Afghanistan aufgenommen und deren Familie ist jetzt vor ein paar Wochen über die Balkanroute bei uns angekommen. Und wir werden die einladen am 26., um mit denen zusammen zu essen. Und ich freue mich schon richtig drauf. Da wird britisches, geschmackloses Gemüse auf afghanische Geschmacksknospen treffen. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. Da treffen total verschiedene Welten aufeinander. Und von beiden Seiten wird gefordert, sich auf was Neues einzulassen. Und von ihnen viel mehr als von uns, weil es für sie das erste Mal ist, dass Weihnachten in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, in einer fremden Familie passiert. Und genau das erwartet Gott aber auch von uns, diese Grundbereitschaft, dass wir uns auf Gottes Welt einlassen, auf seine Geschichte mit der Welt, durch die Zeiten und durch verschiedene Kulturen. Und das bedeutet für uns, dass wir uns auch selber erstmal Zeit geben müssen. Wir können nicht mit dem Anspruch an die Bibel rangehen, dass wir gleich alles verstehen. Dass es auf einfach Klick macht und wir haben alles gecheckt. Ich habe auch noch ganz, ganz viele ungeklärte Fragen zur Bibel, auch zu diesem Text. Wie lange braucht es, um eine Sprache zu lernen? Wie lange braucht es, um eine Kultur zu lernen? Das ist ein lebenslanger Prozess, der nie abgeschlossen ist. Und wenn wir uns auf Gott einlassen wollen, dann müssen wir auch die Bereitschaft mitbringen, uns auf so einen langen Lernprozess einzulassen. Und der Vorteil, wenn man eine Predigt vorbereitet, ist der, dass man schon mal eine Woche lang sich mit diesem Text beschäftigen kann. Und ihr kriegt das jetzt nur in 30 Minuten. Und es ist so, dass die Wirkung von der Bibel und von diesen Texten sich oft erst entfaltet, wenn man sich lange damit beschäftigt. Und dann fängt es an, richtig ins Herz reinzugehen und einen zu verändern und einen zu prägen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, euch Zeit zu nehmen für die Bibel. So eine Predigt ist ein guter erster Schritt rein an den Text, aber ihr könnt das Programmheft mit nach Hause nehmen und den Text immer wieder lesen. Ihr könnt mal vielleicht in den Weihnachtsfeiertagen einfach mal zur Bibel greifen und euch damit dafür Zeit nehmen. Ihr könnt vielleicht mit einem Freund zusammen Bibel lesen, der ein bisschen mehr Ahnung hat. In den Kleingruppen wollen wir in die Bibel schauen, weil wir wissen, es braucht Zeit, diese fremde Welt kennenzulernen. Und wenn ihr ganz konkret einen Text wollt, ich kann euch einfach nur ans Herz legen, den Predigttext von letzter Woche mal wirklich mitzunehmen in die Weihnachtszeit. Da ging es darum, dass Gott sich über uns freut. Und das ist was, was nicht einfach mal gehört und dann verstanden ist, sondern das ist etwas, was uns wirklich verändern kann und wo es sich lohnt, viel Zeit mit zu verbringen. Also letzten Sonntag ging es um die Freude und heute möchte ich über die Hoffnung von Weihnachten sprechen. Und ich möchte aus diesem Text drei Punkte mit euch anschauen. Die Hoffnung von Weihnachten. Erstens, warum wir sie brauchen. Zweitens, woher sie kommt. Und drittens, was sie uns bringt. Also die Hoffnung von Weihnachten, warum wir sie brauchen. Diese Botschaft von Micha, die hat er ungefähr um 700 vor Christus geschrieben. Also über 2700 Jahre ist dieser Text alt. Und er hat in eine Situation hineingesprochen, in der die Stadt Jerusalem belagert wurde. Das war die Hauptstadt von dem Reich Juda und sie wurde belagert von der damaligen Großmacht, den Assyrern. Und eine Belagerung ist was ziemlich Unschönes. Es ist im Prinzip, bedeutet das, sich beim Sterben zuzuschauen. Die Vorräte werden langsam aufgebraucht. Irgendwann sind die aufgebraucht. Dann muss man an die Hunde und Pferde ran und sich davon ernähren. Wenn die weg sind, dann verhungern die Ersten, und zwar die Armen. Und das ist so ein langsames Sterben. Und es war eine nationale Katastrophe, die vor der Tür stand. Verlust der Souveränität, der Eigenständigkeit. Und es war aber auch eine globale Katastrophe, weil das Volk Israel hat sich als Gottesvolk verstanden. Das sollte das Volk sein, durch das Gott die ganze Welt segnet. Und dieses Volk ist kurz vor dem Ende. Und die Botschaft, die der Micha in diese Situation reinspricht, ist, es wird einen Herrscher geben, der euch rettet. Und das Krasse ist, dass dieser Herrscher sehr, sehr lange auf sich warten lassen wird. Um es vorwegzunehmen, dieser Herrscher, der hier angekündigt wird, ist Jesus. Und Jesus wird erst 700 Jahre später geboren. Das heißt, diese Voraussage erfüllt sich erst 700 Jahre später. 700 Jahre musste das Volk warten, bis diese Hoffnung eingetreten ist. Warten ist eines der schwierigsten Dinge im Leben. Manche von uns warten sehnsüchtig auf eine Aufenthaltsgenehmigung. Manche von uns warten monatelang auf einen Job oder sogar Jahre auf einen Job. Manche von uns warten eine gefühlte Ewigkeit, bis wir eine Wohnung gefunden haben. Manche von uns warten seit Jahren auf einen Partner oder auf eine gelingende Beziehung. Manche von uns warten auf Kinder und wissen nicht, ob sie noch welche bekommen. Und wenn sie dann adoptieren wollen, landen sie auf einer Warteliste, wo man wieder jahrelang warten kann. Es gibt so viele Dinge, auf die wir in diesem Leben warten. Und man kann am Warten zerbrechen. Und das passiert immer dann, wenn wir die Hoffnung verlieren, wenn wir ohne Hoffnung warten. In der Kirche, wo ich herkomme, sind gerade sehr viele Afghanen und Iraner. Und einer davon, der wartet schon ziemlich lange darauf, dass er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, dass er eine Wohnung bekommt, einen Job bekommt. Familie ist auch in der Kultur nochmal viel wichtiger. Und er wartet auf all diese Sachen. Und alle Versuche, für ihn eine Wohnung zu bekommen, sind gescheitert. Immer wieder ist er zum Amt gegangen, immer wieder hat er es versucht. Zuletzt wurde ihm in Aussicht gestellt, du kannst eine Wohnung haben. Und er war kurz vorm Unterschreiben vom Vertrag. Und dann ist es in letzter Minute geplatzt, weil es seinen Aufenthaltsstatus doch nicht zulässt. Und er war kurz vorm Verzweifeln und viele Leute, auch meine Mama, haben sich total Sorgen um ihn gemacht, weil er davor war, aufzugeben. Die Motivation komplett zu verlieren, völlig antriebslos zu werden, sich passiv in sein Schicksal zu fügen. Das Schöne an dieser Geschichte ist, dass obwohl er keine Hoffnung mehr hatte, andere Hoffnung für ihn hatten. Und die Kirche hat für ihn gebetet und sein Freund hat ihn überredet, doch nochmal zum Amt zu gehen. Und dort haben die erst bestätigt, ja, mit ihrem Status geht das nicht. Und dann meinte die Frau, aber ich habe sie schon mal gesehen. Und dann meinte er, ja, ich war schon mal da. Ja, warum denn? Ja, es ging um die Wohnungsgeschichte. Und sie hat mir damals gesagt, ich kann das haben. Und dann hat sie in den Unterlagen nachgeschaut und hat eine Sondergenehmigung gefunden, die sie geschrieben hatte, wo sie ihm erlaubt, eine Wohnung zu bekommen. Und mit dieser Sondergenehmigung war es dann möglich, die Wohnung zu bekommen, die zwischenzeitlich an seinen Freund vergeben wurde, der auch eine Wohnung gesucht hat. Und sein Freund hat gesagt, hey, damit du diese Wohnung haben kannst, gebe ich die Wohnung auf. Und er hat jetzt eine Wohnung. Hoffnung ist so wichtig. Hoffnung ist das, was uns durchträgt in schwierigen Zeiten. Und genauso wie wir ohne Hoffnung am Warten zerbrechen können, kann Hoffnung das Warten erleichtern. Es gibt eine richtig krasse Geschichte im Alten Testament von einem Typen, der heißt Jakob. Und er hat eine Abmachung mit seinem Onkel. Der Jakob hat sich verliebt in die Tochter von seinem Onkel, die Rahel. Und die Abmachung ist, dass er 7 Jahre lang für seinen Onkel arbeitet und dann darf er sie heiraten. 7 Jahre. Und im Gegenzug dafür bekommt er die jüngste Tochter zur Frau. Und er macht das und dann steht dieser bezeichnende Satz, Jakob arbeitete 7 Jahre lang und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage, so lieb hatte er sie. 7 Jahre kamen ihm vor wie einzelne Tage. Warum? Weil er jeden Tag und jedes Jahr voller Hoffnung gearbeitet hat. Er hat diesen Moment gesehen, wo er endlich die Rahel heiraten kann. Hoffnung ist, so hat das der Theologe Jürgen Moltmann mal gesagt, antizipierte Freude. Eine Freude, die man irgendwie vorwegnimmt oder sich vorstellt. Man stellt sich vor, wie es wohl sein wird, wenn dieses freudige Ereignis eintritt. Und man hält es für möglich und man fiebert darauf hin. Hoffnung ist nichts anderes als Vorfreude. Und deshalb verändert Hoffnung alles, ohne dass sich irgendetwas verändert hat. Was meine ich damit? Es gibt krasse Geschichten aus den Konzentrationslagern kurz vorm Ende des Zweiten Weltkrieges, wo zum ersten Mal in dieses Konzentrationslager die Botschaft, die Nachricht kommt, die Russen sind kurz davor, unser Lager zu befreien. Diese Nachricht hat für die Insassen alles verändert. Die Umstände waren genau gleich. Es waren die gleichen Wächter, die gleichen harten Arbeiten, die gleiche Rationierung, die gleichen schlimmen Umstände. Nichts hat sich verändert. Aber diese Botschaft, diese Nachricht, dass Befreiung bald kommt, dass die Russen bald da sind, die hat ihnen Hoffnung gegeben und die hat alles verändert. Das ist die Macht einer guten Nachricht. Und Gott lässt seinem Volk hier durch mich ja sagen, es gibt Hoffnung für euch. Die Belagerung ist immer noch da, aber die Hoffnung, dass es Befreiung gibt, kommt. Hoffnung ist für uns als Menschen essentiell. Und wenn du heute nach Hause gehst, hat sich vermutlich an deiner Lebenssituation nichts verändert. Aber wenn wir die gute Nachricht von Weihnachten verstehen, dann bedeutet das, dass Gott dir eine Hoffnung anbietet und dass sich dadurch doch alles verändert. Und jetzt, woher kommt diese Hoffnung? Was ich an Gott liebe, ist, dass diese Hoffnung, die er uns anbietet, nicht so diffus und vage ist. Es ist nicht so ein Kopf hoch, das wird schon irgendwie. Oder es wird nicht immer so bleiben. Oder morgen ist ein neuer Tag. Das sind so vage Aussagen, die man mal macht, aber die haben null Gehalt. Die Hoffnung in der Bibel ist immer konkret. Gott teilt uns nicht alles mit. Es sind eigentlich sehr wenige Sachen, die er uns mitteilt, aber die Dinge, die er uns mitteilt, die sind konkret. Und es gibt hier ganz konkrete Hinweise, wie diese Hoffnung aussehen wird. Die erste ist, es wird ein Herrscher sein. Es gibt einen konkreten Hoffnungsträger, mit dem die Hoffnung kommt. Und wir erfahren hier zwei Dinge über diesen Hoffnungsträger. Erstens seinen Herkunftsort und zweitens seine Herkunftsfamilie. Von wo erwartet man eigentlich einen großen Herrscher und einen großen Hoffnungsträger? Eigentlich von großen Orten, wie zum Beispiel Jerusalem. Jerusalem war die große Hauptstadt am Puls des politischen Lebens. Da saßen die großen Entscheidungsträger. Da wird Einfluss ausgeübt. Da gab es Reichtum, da hat sich die Macht konzentriert. 700 Jahre später gab es orientalische Sternforscher, die haben genau diese Logik benutzt. Ihre astrologischen Erkenntnisse haben ihnen gesagt, es gibt einen König der Juden. Und sie haben gesagt, wo wird der König der Juden wohl geboren werden? Natürlich in der Hauptstadt, in Jerusalem. Und wo sucht man nach dem? Natürlich im Palast, im Königspalast. Da wird ein König geboren. Und sie kommen dahin und der amtierende König muss dann seine Bibelkenner fragen und die sagen, nee, der Messias, der wird nicht in der Hauptstadt geboren, der wird nicht im Palast geboren, der wird in Bethlehem geboren. Bethlehem, das kleine, unbedeutende Kaff auf dem Land. Das wird gar nicht mal aufgeführt in Listen, die Kartografen machen von den Städten in Juda. Es ist nicht mal der Rede wert. Da wird dieser Herrscher geboren. Und wir wissen, dass dieser Herrscher Jesus war. Er wurde in Bethlehem geboren. Und Jesus hatte eigentlich die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, um eine einflussreiche Person zu werden und ein großer König zu werden. Wir haben schon gesehen, er wurde auf dem Land geboren, in einem kleinen Kaff. Er wurde in einem Stall geboren, nicht in einem Palast. Seine Eltern waren arm und nicht reich. Er kam aus der Unterschicht statt der Oberschicht. Jesus hatte in seinem Leben nie Geld. Er hat keine Organisation gegründet. Er hat kein Amt bekleidet. Er hat nur 2 bis 3 Jahre öffentlich gewirkt. Das ist unglaublich wenig. Wenn man das vergleicht mit anderen Religionsstiftern, Mohammed hat 35 Jahre gewirkt. Nur 2 bis 3 Jahre war Jesus in der Öffentlichkeit. Er hat nichts Schriftliches hinterlassen. Keinen einzigen Satz haben wir, den Jesus selbst geschrieben hat. Und er ist früh gestorben, mit Mitte 30. Und das galt in der damaligen Welt als ein Fluch Gottes. Und nicht nur ist er früh gestorben, er ist ein Verbrechertod gestorben. Er wurde hingerichtet. Und das hat man damals immer als Fluch Gottes empfunden. So jemand konnte niemand Bedeutendes sein. Es gab Romane oder so Groschenromane in der damaligen Zeit, wo der Held fast gekreuzigt wurde. Aber im letzten Moment ist er doch noch entwischt und der Böse wurde gekreuzigt. Warum? Weil wenn der Gute gekreuzigt worden wäre, dann hätte er kein Held mehr sein können. Er hätte nicht der Gute sein können, per Definition. Das heißt, Jesus ist eigentlich überhaupt gar kein Kandidat für diesen Herrscher. Und das ist einfach typisch Gott. Das bedeutet, dass Hoffnung da entstehen kann, wo es niemand erwartet. Weil Gott arbeitet mit dem Unscheinbaren und mit dem Unbedeutenden. Gott ist nicht an unsere menschlichen Möglichkeiten gebunden. Und deshalb fordert uns Weihnachten heraus, unser Denken auf den Kopf zu stellen. Wir setzen unsere Hoffnung auf Geld, auf Bildung, auf Karriere, auf Einfluss, auf Aussehen. Aber Gott fordert uns heraus, unsere Hoffnung auf ein armes, hilfloses Baby im Kaff Bethlehem zu setzen. Die zweite konkrete Info, die wir hier bekommen, ist die Herkunftsfamilie. Es steht hier, seine Herkunft reicht in die weite Vergangenheit zurück. Und damit ist die Gründerzeit vom Reich Israel gemeint. 300 Jahre vorher gab es den größten und besten König, den Israel hatte, und das war der König David. Und es gibt erstaunliche Parallelen zwischen David und Jesus. David wurde auch in Bethlehem geboren. Es ist die Stadt Davids. Und er wurde gegen jede Erwartung zum König gewählt. Er hatte viele ältere Geschwister Und als die Wahl getroffen wurde, wer soll der neue König werden, da dachte derjenige, der Prophet, der das gemacht hat, es ist natürlich der älteste Sohn. Der ist kräftig, der ist gut gebaut, der ist erfolgsversprechend, das wird der König. Und Gott hat gesagt, nee, der nicht. Dann dachte, naja, dann wird es der Zweitälteste sein. Und so ist er alle Geschwister durchgegangen. Und der Jüngste, der David, der war noch nicht mal da. Warum? Er war der unbedeutende kleine Junge, der Hirtenjunge auf dem Feld, mit dem niemand gerechnet hat. Und Gott hat gesagt, das wird mein König sein. Also dieser zukünftige Herrscher, der soll von David abstammen. Er soll ein zweiter David werden, ein größerer David, der auf dem Thron sitzt, wie Gott es seinem Volk versprochen hat. Diese Propheten, die waren so ein bisschen wie Profiler. Ja, mit jedem Versprechen, dass der Messias kommen wird, haben wir eine neue Info, eine neue Eigenschaft, wie der Messias wohl sein wird. Und wenn man die alle zusammennimmt, dann ergibt sich so ein immer schärferes Bild, wie dieser Messias wohl ist, wer das wohl ist. Und wenn Jesus geboren wird, merken wir plötzlich, wow, Jesus passt genau in dieses Bild, was hunderte Jahre vorher gezeichnet wurde von den Propheten. Aber dieser Text sagt uns nicht nur, woher unsere Hoffnung kommt, sondern auch, was sie uns bringt. Wir haben schon gesehen, dass der Hoffnungsträger ein Herrscher ist. Und dieser Text endet damit, dass der Herrscher sein Volk von den Assyrern retten wird. Und für uns ist das wahrscheinlich doppelt befremdlich. Erstens laufen wir in der Regel nicht mit der Angst rum, dass wir aus dem Hinterhalt von einem Assyrer aus der Eisenzeit erschlagen werden. Ja, wir haben keine Angst vor den Assyrern. Beziehungsweise, wenn wir Angst haben, dann sind nicht die Assyrer das Problem, sondern wir haben ein Problem. Und das Zweite ist, dass wir nicht wirklich an Herrscher glauben. Wir glauben an demokratisch gewählte Politiker. Seit der Aufklärung begreifen wir uns nämlich als autonome, unabhängige, freie und selbstbestimmte Wesen. Wir brauchen keine Autorität über uns. Wir sind die Autoren unseres eigenen Schicksals. Und ich habe zwei Antworten auf diese Dinge, die uns den Text so befremdlich machen, wie wir geprägt sind. Das erste ist der Zeithorizont. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Zitat von Luther am Anfang. Die Propheten springen hin und her, sagt er. Man kann irgendwie den Gedankengang nicht so richtig verfolgen. Und das stimmt. Der Micha spricht von einem zukünftigen Herrscher, von einem zukünftigen Friedensreich und er endet mit der aktuellen Bedrohung durch die Assyrer. Das sind ganz verschiedene Sachen, aber die gehen so ineinander über. Er springt von einem zum anderen. Und wir können uns das am besten vorstellen wie so ein Bergpanorama. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Bergspitze wart, wo man so eine 360-Grad-Sicht hat in den Alpen und man sieht die ganzen Bergspitzen. Und meistens ist da so eine Tafel und da sind die schönen die Bergspitzen angeordnet und beschriftet. Das Matterhorn und die Zugspitze und alles schön beschriftet mit den Höhenangaben. Und wenn man sich das anschaut, dann liegen diese Bergspitzen alle in einer Ebene. Und die sind nur wenige Zentimeter voneinander getrennt. Man kann sehr einfach von einem zum anderen springen. Wenn man jetzt aber sich entscheiden würde, ich will auf einen dieser Spitzen steigen und die beklimmen, dann würde man da hochgehen und man würde plötzlich merken, diese ganzen anderen Berge, die ich in einer Ebene gesehen habe, die liegen gar nicht in einer Ebene, die liegen hintereinander. Und die liegen auch nicht nur wenige Zentimeter auseinander, sondern da sind Kilometer dazwischen, da sind ganze Täler und Bergketten, die ich gar nicht sehen konnte. Und genauso ist es mit dem Propheten Micha. Er sieht diese Spitzen, Geburt des Messias, ewiges Friedensreich ist eine andere Spitze, Befreiung von den Assyrern ist eine andere Spitze. Und aus seiner Perspektive, 700 vor Christus, liegen diese Spitzen ganz dicht beieinander und die liegen alle in einer Ebene, nämlich in der Zukunft. Aber wenn die Zeit fortschreitet und sich die Dinge entwickeln, dann kommt die erste Spitze und wir merken, okay, die andere ist aber auch noch viel weiter da hinten. Und da vergeht noch richtig viel Zeit, bis die eintritt. Für mich ja sind die alle beieinander und die Zukunft ist irgendwie unscharf. Und wir merken dann, hunderte Jahre später, okay, wir leben jetzt zwischen zwei solchen Spitzen, zwischen der Geburt von diesem angekündigten Herrscher und zwischen dem ewigen Friedensreich. Und Micha beschreibt diese Feinde und diese Mächte, die sich gegen Gott und sein Volk stellen, in den Kategorien seiner Zeit. Das ist typisch für Propheten. Die größte Bedrohung damals waren nun mal die Assyrer. Und sie stehen stellvertretend für alle großen feindlichen Mächte. Aber mit Mächten können wir ja, wie gesagt, auch so wenig anfangen. Mit Autorität, mit Königen, mit Herrschern. Ich glaube, dass es eine Illusion ist, dass wir die Herren unseres eigenen Lebens sind. Ich glaube, dass es eine Illusion ist, dass wir völlig autonom und selbstbestimmt sind. Überlegt mal, wenn wir alt sind oder wenn wir ganz jung sind oder wenn wir krank sind, dann sind wir total abhängig. Wir sind abhängig von der Hilfe anderer Menschen. Wir sind abhängig von medizinischen Möglichkeiten. Wir haben nicht die Kontrolle über diese Sachen. Unsere Gene begrenzen uns. Sie bestimmen unser Aussehen, was wir uns nicht aussuchen können. Ich habe eine Rot-Grün-Farbschwäche. Das ist genetisch bedingt. Daran kann ich nichts ändern. Und das ist vielleicht nicht so dramatisch, aber es gibt genetische Einschränkungen, die wesentlich dramatischer sind. Die bestimmen unser Risiko, Krebs zu bekommen. Das sind alles Dinge, über die wir keinen Einfluss haben. Oder nehmen wir die Wirtschaft. Die 30% Arbeitslosen in Spanien, die hatten keinen Einfluss auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Die haben sich das nicht ausgesucht. Zum Teil hängt die Entwicklung der Wirtschaft von ganz banalen Sachen ab, wie einem Wetter, wie der Ernte. Gerade vorgestern gesehen, anscheinend ist die Haselnussernte irgendwo richtig schlecht ausgefallen und jetzt kann man kaum mehr Haselnüsse in den Supermärkten kaufen. Ja, das sind so Dinge, die eigentlich Kleinigkeiten, die riesige Auswirkungen haben und die nicht unter unserer Kontrolle liegen. Politische Entwicklung. Was sind unsere Einflussmöglichkeiten auf Russland oder auf die Konfliktparteien in Syrien oder auf die Entscheidungen im Bundestag? Wir haben auch nur begrenzt Kontrolle über unsere Psyche. Panikattacken sind was, was einfach kommt, oder Depressionen. Das suchen wir uns nicht aus und es kann jeden treffen. Und schlussendlich unseren Tod. Wann wir sterben, wo wir sterben, wie wir sterben. Das ist alles unverfügbar. Wir sind also, wenn wir mal realistisch schauen, ganz vielen Einflüssen und ganz vielen Mächten ausgeliefert, die unser Leben bestimmen. Und in den wenigsten Fällen haben die unser Wohl im Sinn. In den wenigsten Fällen handeln die in unserem Interesse. Und deshalb ist Weihnachten Hoffnung. Weil die Botschaft von Weihnachten ist, dass es einen Herrscher gibt, der stärker ist als all diese Mächte. Ja, er wird beschrieben als einer, der eine weltweite Herrschaft hat. Er ist nicht nur der König über Israel, sondern er wird in der ganzen Welt anerkannt werden. Und er hat eine besondere Beziehung zu Gott. Es steht, er wird sie weiden in der Kraft Gottes. Das heißt, er verfügt über die Möglichkeiten Gottes. Was für Möglichkeiten hat Gott? Naja, als Schöpfer kann er das Wetter beeinflussen. Er kann menschliche Entscheidungen steuern. Er hat sogar die Macht über die Grenzen unserer Genetik. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Wir hoffen als Christen auf eine neue Schöpfung, wo es keine genetischen Defekte mehr gibt, wo es keine Krankheit mehr gibt, wo es keinen Tod mehr gibt. All diese Dinge, die uns begrenzen, sind nicht Begrenzungen für Gott. Und das Geniale an Weihnachten ist, dass dieser Herrscher gekommen ist und er will unser Hirte sein. Was macht ein Hirte? Ein Hirte schützt seine Schafe und ein Hirte versorgt seine Schafe. Und das ist das, was dieser Herrscher tun will. Er will uns schützen vor Feinden, die größer sind als wir, vor Einflüssen, die wir nicht kontrollieren können. Er will uns retten. Er will uns Frieden schenken. Das sind die Dinge, die ein Hirte tut. Er hat also unser Wohl in seinem Sinn. Das ist das, was er möchte. Er möchte seine Macht einsetzen, um uns zu dienen, um uns seine Liebe zu zeigen, um zu unserem Guten zu wirken. Das, was die Wirtschaft nicht macht, was die Politiker nicht immer machen und was diese vielen anderen Dinge nicht tun, das möchte er tun. Und ein Hirte weiß genau, was wir brauchen. Er kennt unsere Bedürfnisse. Das ist das Allerwichtigste. Ein Hirte muss wissen, was seine Schafe brauchen, sonst kann er ihnen nicht helfen. Und Jesus ist dieser Hirte. Er weidet uns, er versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Bethlehem bedeutet Brothaus. Der Name dieser Stadt, da steckt so viel drin, dass er unser Hirte ist, der uns versorgen wird. Also, als Menschen brauchen wir Hoffnung, sonst verzweifeln wir und wir zerbrechen an unseren unerfüllten Sehnsüchten. Aber Gott verspricht uns, und das ist die Weihnachtsbotschaft, eine Hoffnung aus einer völlig unerwarteten und unscheinbaren Ecke, aus Bethlehem in Juda. Und diese Hoffnung ist ein Herrscher, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der unser guter Hirte sein will, der unser Leben in seiner Hand hält, der uns versorgt, der uns schützt, der uns Frieden bringt und uns immer wieder neue Hoffnung schenkt, bis er ein zweites Mal wiederkommt, um uns dann endgültig von den Begrenzungen, dem Leid zu befreien und allem Warten ein Ende zu setzen. Das ist die Hoffnung von Weihnachten.